Und damit herzlich willkommen zu Top 3 unserer 22. Fachausschusssitzung Finanzberichterstattung. Jetzt mit einem öffentlichen Top, und zwar der Vorbereitung der kommenden ASAF-Sitzung. Und ihr habt es gesehen, die ist Gott sei Dank recht sch schlank. Sind nur zwei Themen auf der Agenda, wenn auch sehr spannende: Primaries und die Climate-Related Uncertainties, Climate and Other Uncertainties und auch nicht Risks, sondern Uncertainties. Die Sitzung wird auch nur virtuell stattfinden. Ich werde also nicht nach London fliegen dafür. Wird, glaube ich, ein relativ schlanker Tag, aber vielleicht umso wichtiger, hier die wichtigen Punkte nochmal anzusprechen. Bei Primaries sind wir ja schon relativ weit in der Diskussion, bei dem anderen Thema vielleicht noch nicht. Auch und insbesondere, weil sie ja jetzt durch die IFRS-IC-Eingabe, die wir auch mitgeschickt haben, jetzt noch ein weiterer Zungenschlag, ein weiterer Aspekt in der Diskussion eingebracht hat, aber das wird dann Kati vielleicht gleich nochmal ein bisschen erläutern. Ja, ich würde vorschlagen, wir gehen einfach direkt in medias res in der Reihenfolge die beiden Themen durch und Ilka, da würdest du, denke ich, erstmal loslegen.
Gerne, ja. Also zu Primary Financial Statements gibt es quasi keinen inhaltlichen Punkt, sondern die ASAF-Runde soll quasi diskutieren, welche Begleitmaterialien, welches Educational Material sinnvoll ist für die Welt da draußen, sobald der PFS einmal scharf geschaltet ist. Und die ASAF-Sitzungsunterlage beinhaltet zum einen eine kurze Präsentation mit den High-Level-Änderungen, die durch IFRS 18 kommen werden. Diese Präsentation soll nach meinem Verständnis so eine erste Kommunikation nach außen sein, was kommt eigentlich mit Primary Financial Statements. Und zum Zweiten umfasst die Sitzungsunterlage also Überlegungen, erste Überlegungen zu, welche Arten von Educational Material könnte oder sollte die IFRS Foundation quasi ab sofort und unterteilt nach verschiedenen Phasen einsetzen, um das Produkt in den Markt zu bringen. Und ich teile einmal in Auszügen kurz die Präsentation. Es gibt eine Folie, die so ein bisschen veranschaulicht, was der ISB beabsichtigt zu tun. So, grob unterteilt in drei Phasen, nämlich einmal quasi ab sofort bis zum Launch, bis zur Veröffentlichung des Standards beabsichtigt man so High-Level-Informationen über die Key Changes und die wesentlichen Inhalte in den Markt zu bringen als Educational Material. Dann die zweite Phase, so die heiße Phase der Implementierung, ab der Veröffentlichung bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens, also den 1.1.27. Da möchte man auch mit Educational Material vorwiegend arbeiten, aber eben dann konzentriert auf die Impact Analysis. Was sind die Änderungen? Was sind die wesentlichen Änderungen? Welche Auswirkungen hat das? Und dann die dritte Phase quasi ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens beginnt mit der ersten Berichterstattung, die kontinuierliche Beobachtung und Überwachung der Umsetzung und Begleitung der Umsetzung in der Praxis. Es gibt eine zweite Folie, es sind noch nicht so einzelne tatsächliche konkrete Maßnahmen ersichtlich, was in den einzelnen Phasen beabsichtigt ist, aber es gibt mehrere weitere Folien, auf denen man so erahnen kann, was wann, wie, wo grob geplant ist und mit welchem Timing. Und es gibt eine Folie, wo zumindest mal so aufgeführt ist, was man sich so grundsätzlich vorstellen könnte. Das reicht von Educational Sessions, Outreach-Veranstaltungen, Webinaren, Social Media, Educational Material, Webcasts, Webinare, aber auch sowas, wie man Implementation Questions adressieren möchte, Artikel, Befassung des IFRS IC. Das sind so mögliche Tools, die man einsetzen kann und möchte, aber noch nicht ganz konkret mir klar wird aus der Unterlage, was man nun konkret machen möchte. Und die Frage, die an die ASAF-Mitglieder gestellt werden, sind zweierlei. Also gibt es einerseits Anmerkungen zu dieser vorliegenden Präsentation mit den Key Changes oder den Highlights, was IFRS 18 beinhaltet. Und zum anderen gibt es Anmerkungen, Anregungen zu den beabsichtigten Maßnahmen, wie man eben die Implementierung und einheitliche Anwendung von IFRS 18 begleiten sollte. Und ja, da, also ich habe mir selber ein paar Gedanken dazu gemacht. Mich würde vor allem Ihre Meinung zu zweiterem interessieren. Was hilft dem Markt bei der Implementierung? Was kann die Foundation sinnvoll beitragen? Und was hat sich vielleicht in der Praxis auch aus anderen Standards als sinnvoll und effektiv erwiesen an Support oder an Educational Material in Begleitung der Implementierung? Ja, das an kurzer Vorrede meinerseits. Gibt es aus Ihrer Sicht spontan Ideen, was dem Markt helfen kann bei der Implementierung?
So, sagen wir unsere Erstellervertreter. Jetzt ist die Chance, ihr könnt euch was wünschen. Gero war der Erste.
Dann fange ich mal an. Ja, also ganz grundsätzlich ist Educational Material natürlich immer ganz gut. Andererseits habe ich das vor Augen aus der Diskussion vom IFRS 17, was Andreas Thiele ja, wo Andreas Thiele immer wieder darauf hinwies. Kurz vor Schluss kommen dann noch Stellungnahmen vom IFRS IC und man kann im allerschlimmsten Falle bereits implementierte Umsetzungen nochmal umstoßen. Von daher bin ich auch nicht nur glücklich über hier Educational Material während einer Umsetzungsphase. Und vermieden werden sollte hier so eine zweite Standardsetzungsphase oder eine Verlängerung der Standardsetzungsphase.
Danke. Also eher ein Petitum für was, was man nicht will. Aber mit den EC-Eingaben, also ich habe auch mal überlegt, parallel, auch so, wenn ich jetzt auch zurück so an IFRS 15-Implementierung und sowas denke, wo man ja auch eine, war mal, relativ ergiebige Transition Resource Group sogar noch hatte und dann aber trotzdem auch noch Sachen wieder also entweder aus der Gruppe kam oder beim EC gelandet waren. Und auch damals gab es in der Tat ähnliche Anmerkung, was du gerade gesagt hast, dass man im Prinzip nie so genau wusste, ist das jetzt die finale Meinung und Ansicht und Umsetzungsstrategie oder habe ich da wieder das Risiko, dass ich doch nochmal was ändern muss, weil irgendwie in der letzten Rille diese TRG oder das IC dann mit einer anderen Meinung um die Ecke. Wir hören dich nicht, also ich zumindest nicht. Aber das Mikrofon ist an, witzigerweise. Marco, willst du erstmal? Dann.
Genau, dann fange ich schon mal an. Also ich glaube jetzt ehrlicherweise, dass dieses Standard-Setting anders ist als in IFRS 15 oder IFRS 17, glaube ich, weil im Grunde würde ich sagen, weniger Judgments erforderlich sind bei den Themen. Man hat die jetzt durchdiskutiert, ja, und man hat im Prinzip jetzt Vorgaben, da hat man sich ausgetauscht, hat auch Sichtweisen dann ausgetauscht. Mir würde aber jetzt nicht sehr viel einfallen, wo ich sagen müsste, da könnte durch mehr Hintergrundinformation noch klarer werden, was in die eine oder andere Richtung ginge. Also dort, wo, wenn's die gibt, wo es Judgment-Bereiche gäbe, da helfen dann solche, sage ich mal, Educational Activities, aber flächendeckend würde ich das jetzt anders als bei einem Standard wie einem IFRS 15 oder einem IFRS 17 sehen. Ehrlicherweise. Also ich glaube, dass die meisten Vorgaben, die muss man halt jetzt umsetzen. Ja, das ist eine Änderung. Da hat man sich über die Sinnhaftigkeit mancher Entscheidungen ausgetauscht. Und es ist halt jetzt so rausgekommen und dann muss man es halt tun. Also mir fiele da jetzt nicht sehr viel ein, wo ich sage, da wird mir jetzt Educational Material noch sehr viel weiterhelfen bei dem Ganzen.
Okay, also auch eher die Richtung weniger ist mehr.
Ja.
Ja,
Neuer Versuch, könnt ihr mich verstehen?
ja.
Okay, sorry. Ich hatte jetzt nur die letzten Worte von Marc, aber dem Tenor würde ich im Prinzip zustimmen. Denn wenn man mal so rekapituliert, was jetzt am Ende noch übrig geblieben ist von den ursprünglich sehr weitreichenden Vorschlägen, sind die Themen eigentlich mutmaßlich jetzt ja gar nicht so auslegungsbehaftet. Ein Thema, das mir einfällt, könnte kritisch werden. Das ist im Prinzip der Scope dieser MPM. diese NPMs, gerade wenn es darum geht, was sozusagen in weiteren Finanzpublikationen offengelegt wird, also in irgendwelchen Press Releases oder dergleichen, dass dann man darüber in diesen NPMs-Code reinkommen kann. Ich glaube, das hat durchaus Sprengkraft. Aber kann man das jetzt hinreichend durch Educational Guidance heilen? Da hätte ich jetzt auch meine Fragezeichen. Also ich glaube, ein Thema wie IFRS 15 beispielsweise, da gibt es deutlich mehr Auslegungsspielraum wie jetzt in Bezug auf diese verbleibenden PFS-Themen. Ich hatte vorhin schon sagen wollen, dass mein Mikrofon versagt ist, das Slide 24 gibt ja durchaus Hoffnung, dass die Verlautbarung tendenziell eher früher nach dem Launch rauskommen und man dann so ein bisschen die Aktivitäten runterfährt. So hatte ich es zumindest für mich interpretiert, was ich jetzt auch begrüßen würde, auch wie Gero das völlig zu Recht gesagt hat. Genau. Also lieber weniger ist mehr, glaube ich, an der Stelle. Für diesen Standard wirkt es ja fast generalstabsmäßig, wie das IASB hier vorgeht in Bezug auf die Kommunikation. Da frage ich mich jetzt so ein bisschen, ob sie da nicht die Ressourcen vielleicht auf andere Themen allokieren sollten.
Ah, danke dir. Meine NPMs, das ist vielleicht nochmal ein ganz guter Aspekt. Da muss man wahrscheinlich nochmal kritisch hinterfragen, was sind jetzt tatsächlich, oder die Fragestellung, sind das welche, die ein ISB dann lösen kann? Oder sind das vielleicht auch noch Sachen, wo Regulator oder die jeweilige regionale Gesetzgebung nochmal interagiert? Also ich erinnere nur an die ganze Diskussion zurück, was genau, also welche Publikationen sind jetzt eigentlich davon abgedeckt? Ne? Was genau ist jetzt eine Veröffentlichung? Im Sinne dieser NPM-Publikation und löst sozusagen auch die Angabepflichten entsprechend aus. Und da könnte ich mir vorstellen, da kann man wahrscheinlich sagen, ja, okay, da hat der ISB jetzt eine allgemeine Floskel, in Anführungszeichen eine allgemeine Vorgabe entwickelt. Und das muss man wahrscheinlich im eigenen Jurisdiktionsumfeld nochmal checken, was genau heißt denn das für mich? Welche Publikationen sind da jetzt betroffen und was genau ist dann abgedeckt? Da könnte ich mir eher vorstellen, dass man da im Rahmen der Endorsierung dann auch nochmal drüber nachdenkt und sagt, ist das alles hinreichend klar oder muss man sich dazu nochmal äußern? Könnte ich mir vorstellen auch. Wenn ich zumindest mal fragen, also da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das was ist, wo der ISB selber noch so viel machen kann. Gut, gibt es sonst noch Anmerkungen zu dem Thema? Sind jetzt erstmal nichts. Ja, dann würde ich vorschlagen, dass wir zu dem anderen ASAF-Thema rübergehen, wo wir ja noch an einem ganz anderen Stadium der Standardsetzungsaktivitäten sind, nämlich eher am frühen Ende. Das hat natürlich den großen Charme, dass da noch einiges an Gestaltung möglich gewünscht und auch wahrscheinlich passieren wird. Finde ich auch gut, weil das, glaube ich, auch eine schöne Rolle für ASAF ist, da sich zu beteiligen. Und ja, Kati, dann hol uns doch mal ab, wo wir da stehen. Da haben wir alle gesehen, aber trotzdem wäre es ganz nett, eine kleine Einleitung nochmal zu kriegen.
Ja, sehr gern. Guten Tag erstmal in die Runde. Freue mich, heute das Thema hier vorzustellen. Sven sagte gerade, dass es noch so einem ganz anderen Stadium ist und man da noch ganz viele andere Sachen machen kann. Bei der Unterlage haben Sie vielleicht gesehen, dass tatsächlich trotzdem die gleichen Fragen aufgetaucht sind oder gestellt werden, wie auch zu dem vorherigen ASAF-Punkt, nämlich welche Educational Guidance könnten wir denn hier geben oder welche Examples? Aber da komme ich gleich im Detail nochmal dazu. Vielleicht tatsächlich erstmal so ein bisschen zu dem Hintergrund nochmal. Das Projekt hatten wir ja im Rahmen des DSCs auch im September das letzte Mal besprochen. Es war auch im Juli, glaube ich, bei der ASAF-Sitzung auch Thema. Also das Projekt hatte letztlich aus der Agenda-Konsultation, die das ISB durchgeführt hat, sehr große Priorität erhalten und wurde dann eben auf die aktive Projekteliste gesetzt im März 2023. Dann wurde es in verschiedenen Foren vorgestellt, was man sich dort so vorstellen kann, um erstmal zu eruieren, was sind eigentlich die Themen, die ihr hier habt, warum sollen wir uns damit befassen und wie können wir uns damit befassen. Von der ISB-Seite vorgegeben war, dass es ein sehr eng abgegrenztes Projekt möglich sein soll. Man möchte nicht in die Standards reingehen, man möchte nicht die Asset-Liability-Definition angehen. Das war sozusagen ein bisschen der Rahmen. Die Ergebnisse von diesen diversen Stakeholder-Meeting, die dann durchgeführt wurden vom Staff, eben wie gesagt unter anderem das ASAP-Meeting, die wurden dem ISB im September vorgestellt auf der Sitzung. Man ist letztlich zu vier wichtigen Punkten vielleicht gekommen im Ergebnis. Grundsätzlich reicht die Information zu klimabezogenen Risiken nicht aus, beziehungsweise sie ist nicht konsistent mit Informationen, die an anderer Stelle gegeben werden, an anderer Stelle im Geschäftsbericht oder aber auch an anderer Stelle in der Unternehmensberichterstattung. Man hat auch festgestellt aus den Rückmeldungen und aus den Gesprächen mit den Stakeholdern, grundsätzlich sind die IFRS geeignet, die Risiken so abzubilden, wie man sich das eben auch vorgestellt hat von der Konzeption der IFRS. Und gegebenenfalls muss dann eben auch über solche Risiken an anderer Stelle, zum Beispiel im Management Commentary, berichtet werden. Auch wenn man festgestellt hat, dass die IFRS grundsätzlich geeignet sind, hat man sich trotzdem überlegt, dass man gegebenenfalls doch die Anwenderprobleme, die es ja zu geben scheint, besser auch einarbeiten und berücksichtigen sollte und dann dort eben schon eine Ergänzung vornehmen sollte bei den Standards. Auch wenn man schon auch eine Veränderung, und das ist der vierte Punkt, eine Veränderung in den letzten Jahren gesehen hat bei der Berichterstattung. Wir haben jetzt auch den ESMA-Report gesehen, der veröffentlicht wurde mit Beispielen, wie Unternehmen sich hier zu diesen klimabezogenen Risiken oder überhaupt zu diesem Thema äußern und positionieren. Das heißt, man sieht diese Veränderung, aber man könnte das gegebenenfalls noch etwas unterstützen, indem man dort diese ja, Anwendungsthemen nochmal aufgreift. Der ISB hat dann entschieden, dass man zum einen das Projekt ausweitet. Sven hat es vorhin schon gesagt, dass es eben nicht mehr die Climate-Related Risk sind, sondern Climate-Related and Other Uncertainties. Man möchte hier, und das war ja auch das Ergebnis, was bei der DSC-Diskussion beim Fachausschuss beim letzten Mal letztlich dann stand, dass man gesagt hat, man muss eigentlich hier schon den prinzipienorientierten Ansatz der IFRS wahren und hochhalten und man sollte jetzt nicht ein Projekt so ganz spezifisch auf ein Risiko fokussieren, wenn es andere Risiken geben kann, die ähnlich gelagert sind, insbesondere ja diese Langfristigkeit beispielsweise. Deshalb geht man eben jetzt in dem Projekt auf Climate-Related and Other Uncertainties. Was man nicht macht, dass man nicht die auf Opportunities das ausweiten möchte. Man akzeptiert zwar oder sieht zwar, dass das der Ansatz ist, der beim ISSB gefahren wird, dass Risk and Opportunities dargestellt werden. Man sagt aber, dass das derzeit nicht in den IFRS selbst verankert ist und deshalb soll auch dieses Projekt erstmal nur auf die Uncertainties abstellen. Was man sich aber anschaut, sind illustrative Beispiele. Also der ISB hat so ein bisschen überlegt, in welche Richtung könnte man weitermachen und mögliche weitere Arbeitsschritte, die jetzt eben genauer nochmal unter die Lupe genommen werden sollen, sind illustrative Beispiele oder auch Klarstellungen zu Angaben zu Schätzungen beispielsweise. Man hat auch sich überlegt, dass die Frage zum Ansatz von Verbindlichkeiten an das IFRS-IC übergeben wird. Und dass dort auch nochmal die Frage mit dem IFRS-IC beraten werden soll, wie verhält sich das eigentlich bei der Bewertung bei Impairments von Assets, wenn man also Zahlungszuflüsse hat, die sehr variabel sind über einen sehr langen Zeitraum, wirkt sich das irgendwie aus und wäre das etwas, was noch in dem Projekt zu berücksichtigen wäre? Was der ISB auch beschlossen hat, tentatively, was Sie nicht weiterverfolgen wollen, erstmal, ist die Verbindung von Informationen zu solchen Risiken oder Uncertainties innerhalb des Abschlusses oder zwischen Abschluss und anderen Finanzinformationen. Also sprich beispielsweise sowas wie Management Commentary oder eben auch der Sustainability Report. Das guckt man sich nicht weiter an. Was man auch nicht sich anschauen wollte, ist die Wesentlichkeitsbeurteilung. Also ob überhaupt so eine Information wesentlich ist. Vor diesem Hintergrund überrascht das so ein bisschen, welche Beispiele ASAF hier vorträgt oder nochmal sich anschauen will vor dem Hintergrund dieser klimabezogenen Risiken, weil das eben so explizit in der ISB-Sitzung schon angesprochen war. Aber es wird hier dargestellt von ASAF als, naja, wir gehen nicht in den Inhalt, wie etwas als wesentlich, also wir gehen nicht in das Konzept Wesentlichkeit rein, sondern wir geben lediglich zusätzliche Beispiele. Was man auch nicht machen wollte, ist die Catch-all-Angabepflicht in IAS 1. Da gibt es ja diese Angabepflicht, wenn die Forderungen oder Angabepflichten nach den IFRS nicht ausreichen, um eben ein entsprechendes Bild der Situation des Unternehmens zu zeichnen, dann sollte man ohnehin zusätzliche Angaben machen. Man wollte da jetzt nicht nochmal diesen einzelnen Aspekt der klimabezogenen oder anderen Unsicherheiten mit aufgreifen, sondern man hat gesagt, das ist eigentlich eine allgemeine Regelung, die das alles schon aufgreift. Da brauchen wir jetzt diesen Bezug nicht reinbringen. Also ganz klar nochmal, dass man das Projekt eng abfassen möchte, dass man es nicht auf die Standards ausweiten möchte und dass eben die Frage ist, wie man hier zusätzliche Beispiele oder Klarstellungen formulieren kann. Demzufolge hat ASAF hier auch eben Vorschläge gemacht oder die IFRS-Staff hat Vorschläge gemacht für ASAF, die dann diskutiert werden sollen, wie man das hier ausweiten könnte und wo man da ansetzen könnte. Das DRC, haben Sie vielleicht noch in Erinnerung, hat aber auch genau diese Richtung, die das Projekt jetzt nimmt, unterstützt und sich dafür ausgesprochen, auch in der September-Sitzung, sprich enge Projektabgrenzung grundsätzlich befürwortet, eine Ausweitung auf andere Risiken, die eben ähnlich gelagert sind, auch befürwortet, aber eben auch gesehen, dass man sicherlich den Anwendern helfen kann, wenn man hier zusätzliche Beispiele oder Erläuterungen noch mit erarbeitet, die ganz spezifisch zu diesem Thema gemacht werden. Dann hat ASAF konkrete Beispiele herausgegriffen. Also die machen das in der Sitzung, die hier im Dezember stattfinden wird, ist das so ein bisschen zweigeteilt. Die einen Beispiele werden auf Materiality, also auf Wesentlichkeit abstellen und dann soll es noch zusätzliche Beispiele geben, die hier auch noch grob umrissen werden. Sie stellen dabei auf die Beispiele ab, die es in dem Materiality Practice Statement gibt. Da gibt es zwei Beispiele, C und K, die genau diese Themen aufgreifen, die man bei den klimabezogenen Risiken oder Unsicherheiten immer wieder sieht, nämlich dass man vielleicht zwar keinen quantitativen Impact hat, aber trotzdem zu dem Ergebnis kommt, dass eine Information wesentlich sein kann oder dass es eben keine spezielle Vorgabe gibt in den IFRS, aber trotzdem zu dem Ergebnis kommt, dass hier die User Needs schon das erforderlich machen, dass man hier Informationen zu solchen Unsicherheiten gibt. Diese beiden Beispiele stellen auch oder würden auch darauf wieder Bezug nehmen, was der IASB ja auch in der Vergangenheit schon sowohl in dem Educational Material als auch in diesen, ja, in diesem Artikel von dem Nick Anderson, der dort verfasst wurde, immer wieder betont hat. Wesentlichkeit ist nicht nur quantitativ, Wesentlichkeit ist nicht nur das, was sich aus Unternehmenssicht als wesentlich darstellt, sondern man muss immer wieder gucken, was sind eigentlich hier die Bedürfnisse der User, was könnten die an Informationen erwarten. Man hat hier die Beispiele nochmal mit reingebracht in die Folie, in die Präsentation von ASAF. Das sind aber noch die Beispiele, so wie sie derzeit auch in dem Practice Statement stehen. Also die sind noch nicht angepasst. Die Frage an die ASAF-Mitglieder, und die kann ich jetzt dann mal einblenden, ist dann an der Stelle, so, kann man es sehen? Wunderbar. Die Fragen sind also, sind solche Materiality-Examples, also diese Beispiele zur Wesentlichkeit überhaupt erforderlich? Können die das verbessern, die Anwendung für die Nutzer? Was ist Ihre Erfahrung mit der gerade diesen Beispielen C und K? Und ich kann gerade noch mal dann darauf eingehen, was da sich eigentlich genau hinter verbirgt. Was sind die Herausforderungen und welche Vorschläge hat man eigentlich, wie man die konkret ausgestalten kann? Hier wird nochmal darauf auf eine Folie 13 verwiesen, dass da nochmal draufstehen würde, was man sich für Vorschläge so vorstellen könnte. Da steht aber ehrlich gesagt nichts weiter. Da steht nur, dass ich kann es mal ganz kurz einblenden. Da steht nur, ja, sollen wir sowas machen? Sollen wir Exempel C und K hier anpassen? Und wie könnten die ausgestaltet sein?
Diese Beispiele C und K sind zum einen dieser Fall, dass man ein Unternehmen hat in einem Umfeld, legislativen Umfeld, wo überlegt wird, eine neue Regulierung auf den Weg zu bringen, dass eben die Carbon-Based Energy reduziert wird. Und die Frage ist, wie muss sich dieses Unternehmen, was eben in einer besonderen Carbon-Energy-reichen Industrie in einem besonders Umfeld bewegt, wie sollen die sich dazu äußern? Es ist ganz offensichtlich, dass es also keine Anforderung ist, die Sie hier erfüllen müssen nach IR36. Das wirkt sich eben bei diesem Impairment nur bedingt aus, weil das eben noch lange hin ist und noch nicht so große Auswirkungen hat und auf diesen einen spezifischen Aspekt nicht abzustellen ist. Die Frage ist aber, das Unternehmen entscheidet oder die Ausführung in diesem Beispiel ist aber, dass sich das Unternehmen trotzdem dafür entscheidet, das darzustellen, weil ansonsten eben die Informationen für die Nutzer nicht vollumfänglich gegeben wären. Das Beispiel K ist aus der Banken, aus dem Bankenumfeld. Man sagt also hier, die Bank hält sehr kleinen Anteil an Debt, die aus einem Land stammen, wo es gerade eben sehr unruhig ist und große Schwierigkeiten in diesem Land zu beobachten sind. Und die Frage ist, muss sie eigentlich, muss diese Bank, muss dieses Unternehmen darüber berichten? Andere Banken haben da viel größere Bestände und sind da viel mehr eigentlich von betroffen. Und quantitativ ist also ganz klar, dass diese Bank davon nicht wesentlich betroffen ist und demzufolge auch nicht darüber berichten müsste. Andererseits eben hier wieder die Ausführung, das ist aber etwas, wo User auf jeden Fall von profitieren, wenn sie die Information haben, dass eben im Gegensatz zu anderen Banken dieses Unternehmen davon nicht groß betroffen ist und deshalb eben auch hier eine Angabe erforderlich ist. Man macht dann eben noch den Vorschlag, dass man das um Climate Change, Covid-19 oder eben auch andere geopolitische Events noch ausbauen könnte, dieses Beispiel. Und dazu ist die Frage an ASAF-Mitglieder, halten Sie das für sinnvoll? Sind diese Beispiele ohnehin jetzt auch in der Praxis schon gut angenommen? Nehmen die Unternehmen darauf Bezug? Und verbunden ist diese Frage dann auch noch damit, wo sollen wir solche Beispiele eigentlich anbringen? Entweder im Educational Material oder als Illustrative Examples zu solchen Accounting Standards oder in den Accounting Standards selber. Mich hat der Vorschlag mit den Accounting Standards selber ein bisschen überrascht, weil das ist ja gerade zum einen nicht der Ort, wo typischerweise solche Beispiele angesiedelt werden, zum anderen auch gerade der Wunsch, das eng abgegrenzte Projekt so zu gestalten, dass die Accounting Standards nicht geändert werden. Und zum anderen ist ja hier auch noch die Möglichkeit eigentlich, dass man es auch in dem Practice Statement beispielsweise in Bezug auf Materiality einbindet. Das waren also die vier Fragen, die dann an die ASAF-Member gestellt werden. Und falls Sie dazu Rückmeldungen, Anmerkungen haben, sehr gern. Vielleicht noch, bevor Sie das tun, eine Anmerkung vorab zu dem Hintergrund mit dem IFRS-IC-Paper, was Sie auch bekommen haben, nur zur Information. Das wird in der ASAF-Sitzung auch nochmal vorgestellt. Ende November wird diese IFRS-IC-Sitzung sein, die sich genau mit diesem Papier auseinandersetzt. Rethinking Capital ist der Verein oder die Institution, die sich hier an das IFRS-IC gewandt hat und anregt, dass man eigentlich für Net Zero Commitments oder eben Verbindlichkeiten, jetzt habe ich schon den Begriff genannt, aber sozusagen Verpflichtungen dieser Art von Unternehmen auch entsprechend Regelungen schafft, dass man hier auch die Liabilities ausweist. Sven hat dafür vielleicht noch ein bisschen mehr Hintergrundinformationen, weil du dich nochmal so in dem Umfeld von Rethinking Capital damit befasst hast und da nochmal mit den Akteuren auch gesprochen hast. Aber das ist sozusagen auch dieses Thema, was der IASB jetzt ganz explizit nochmal an IFRS-IC weitergegeben hat, was sie aus diesem Projekt eigentlich raushalten wollen, was aber natürlich immer wieder auch reinspielt. Das hatte ja auch das, Sie als Fachausschuss hatten das auch bei der letzten DHC-Sitzung schon gesagt, dass man bei diesem Projekt das zwar eng abgrenzen möchte, aber eben auch immer wieder die anderen Entwicklungen hier im Hinterkopf haben muss. So, und jetzt bin ich erstmal ruhig. Lass Sven vielleicht noch mal kurz das Wort und
Ah,
dann würde
danke.
ich mich über Rückmeldung freuen.
Es haben ja, denke ich, alle die Papiere vorab zur Kenntnis genommen. Ich will noch eine logistische Frage stellen, weil wir es jetzt schon 12:45 haben. Wer muss denn jetzt raus? Will ja keinen hier knebeln. ja, also wie gesagt, also wer raus muss, soll sich nicht gegängelt fühlen. Wer noch ein paar Minuten hat, freue ich mich umso mehr. Ich wollte ja nur ein, zwei Aspekte würde ich gerne nochmal thematisieren. Und zwar, also zu dem, gerade vielleicht zur Info, wir haben unter Aktuelles schon kurz über das IC-Papier gesprochen. Ich habe das zumindest schon mal angedeutet an der Stelle. Und im Hintergrund, also dem habe ich jetzt auch gar nichts weiter hinzuzufügen. Jetzt melde sich aber Marco, dann nehmen wir den erstmal.
Okay. Also ich hätte dann nur vielleicht noch mal kurz eine Nachfrage verweist auf. Ich habe vernommen, dass ISB hat aber eigentlich schon gesagt, sich mit Materiality nicht weiter beschäftigen zu wollen. Deswegen würde ich schon an der Stelle sagen, dann braucht es auch keine Gedanken darüber, wo welche Beispiele wie zu Materiality dann genommen werden. Denn das ist eben nicht so, dass man sagt, es sind ja nur Beispiele, ja, sondern natürlich sind die dann quasi relevant und stellen gewisse Vorgaben dar. Ja. Also den Hinweis vielleicht mal vor die Klammer gezogen, weil wenn ich sage, ich halte den Scope dieses Projekts so eng und gehe nicht auf Materiality ein, dann sollte der Fokus nicht auf Beispielen zu Materiality liegen. Und inhaltlich muss ich sagen, also bin ich insbesondere bei dem Beispiel K erstaunt, ja, dass es diese Vorstellung gibt, denn also das würde ja im Prinzip also aus meiner Sicht ein potenzielles Aufblähen von Disclosure-Informationen zur Folge haben. Wenn ich immer dann auch darüber berichte, was nicht für mich wesentlich ist, ja, was aber wesentlich für alle anderen ist, und ich dann in meiner Berichterstattung mir Gedanken mache, was wesentlich für alle anderen sein könnte und wie ich mich dazu positioniere. Also das halte ich für von der Grundrichtung ehrlicherweise für problematisch. Das ist für mich auch ein anderes Verständnis von quantitativer und qualitativer Materiality, als ich das sehen würde. Ich würde auch qualitative Materiality immer aufs eigene Unternehmen beziehen und nicht auf die Position des eigenen Unternehmens zum Kosmos aller Wettbewerber.
Vielen Dank. Vielleicht noch mal zu dem Hintergrund. Ich war genauso überrascht mit diesem ISB schließt eigentlich Wesentlichkeitsthema aus und dann kommt ASAF mit diesen Beispielen, hat mich auch überrascht. Ich habe es nur unter dem vor dem Hintergrund verstanden oder eingeordnet, dass ASAF hier sagt, gut, wir gehen ja nicht an den Standard, sondern wir gehen hier an die Beispiele. Aber ich kann Ihren Punkt vollkommen verstehen, nehme das auch gern mit auf. Zum anderen noch diese C- und K-Beispiele. Ich fand, das war auch in den Unterlagen nicht ganz so deutlich. Das sind ja die Beispiele, wie wir sie derzeit haben. Und das ist sozusagen nur die Frage, wird das noch erweitert um diese klimabezogenen oder anderen Unsicherheiten? Das heißt, dieses Verständnis mit auch, dass man sich vielleicht mal angucken muss, was könnten die User erwarten, weil andere Banken oder andere Unternehmen in meiner Peer Group das ganz besonders hervorheben, dass ich mich dazu auch äußere. Das kam auch schon des Öfteren in diesen anderen, dem Artikel von Nick Anderson insbesondere, der sich ja zur Wesentlichkeit geäußert hat. Aber ich nehme es auf jeden Fall mit auf. Vielen Dank.
Aber
Wird
da
mal immer
noch
größer.
mal, weil das wäre für mich schon ein wichtiger Punkt. Dadurch, dass ich nichts dazu sage, gebe ich doch auch eine Information, auch schon heute. Wieso muss ich denn explizit dann sagen, dass es für mich nicht wesentlich ist? Das, also
Darf ich da mal kurz einschreiten? Ich würde mal vielleicht auf den Fokus der Frage zurückkommen. Die Frage ist ja, diese beiden Beispiele existieren. Das sind zwei Beispiele aus dem Materiality Statement. Wir erinnern uns dunkel. Die Frage ist ja jetzt, wendet das jemand so an? Das ist die Frage an ASAP. Wendet das jemand so an im Moment? Was ist unsere Erfahrung damit? Das würde ich, also mich würde mich auch mal interessieren, hat da jemand eine Meinung oder eine Erfahrung zu, wird das genutzt? Also das eine eben zu sagen, zum Beispiel die IS-36-Vorgaben für Impairments, die weite ich quasi aus, auch wenn ich kein Intangible oder Goodwill habe. Das ist ja das erste Beispiel. Ne, aus bestimmten Trägern weite ich die aus auf Physical Assets, warum auch immer. Und das zweite Mal ist eben wirklich zu sagen, ja, okay, es gibt hier einen Benchmark im Markt, was anzugeben und deswegen gebe ich es auch an. Im Sinne von als Negativmeldung. Das ist ja im Prinzip die Story dahinter. Das ist jetzt die Frage. Über die Sinnhaftigkeit der Beispiele, das ist ja jetzt Fausts zweiter Teil. Jetzt ist ja erstmal geht es ja ein Stück weit auch darum, haben wir eine empirische Evidenz dafür, ob das hier mal nutzt. Ich nehme jetzt mal, Markus, deiner Rückmeldung, bei euch eher nicht. Ja, so, was ja schon mal wichtig ist. Ich will das jetzt gar nicht vorwegnehmen. Ich habe da auch einen gewissen Eindruck zu, was generell das Practice Statement angeht. So will ich es mal formulieren. Aber das ist ja jetzt, glaube ich, erstmal schon ein wichtiger Punkt. Wie ist da im Moment die Erfahrungslage eigentlich? Gero war jetzt der Nächste.
Ich bin inhaltlich komplett bei Marco bezüglich der Beispiele. Zu deiner konkreten Frage muss ich allerdings gestehen, sind wir da nicht immer ganz konsequent dann. Ein konkretes Beispiel, Russland-Exposure. Ich glaube, fast jede Bank hat veröffentlicht, sofern es kein Russland-Exposure hatte, dass es das auch nicht hat. Mein Haus auch. Also wir haben auch geschrieben, dass wir kein Russland-Exposure haben. Und ich glaube, das hat sogar auch die Aufsicht erbeten in ihrer freundlichen Art. Von daher sind wir da nicht immer konsequent. Allerdings muss man dann auch sagen, wo fängt man an, wo hört man auf bei all diesen Katastrophen dieser Welt und wo man als Bank überall finanziert sein könnte. Von daher bin ich froh, wenn wir das eng halten. Wohlgemerkt, zugegebenermaßen gibt es aber Ausnahmen.
Vielen Dank. Ich glaube, Herr Berger war als nächstes.
Mache ich weiter. Also das mit dem Materiality Statement. Ich meine, im Groben wird es natürlich implizit immer angewendet, weil es ja am Ende so ein Sammelsurium ist aus bewährter Praxis. Aber ich glaube, die Beispiele sind halt immer nicht ganz treffsicher. Und ich glaube auch, weil es eben nicht verpflichtend ist, da hat jetzt auch keiner das Herzblut reingelegt und da bis zum Messer gekämpft, ja, oder bis zum Blut gekämpft, um das Beispiel zu ändern oder anzupassen. Aber diese Negativmeldungen, das sieht man auch übrigens an den ESMA-Schwerpunkten immer mehr. Das ist jetzt wohl so ein neues Trendthema, ja. Also man sagt, auch mal besser zu sagen, man hat nichts, ja. Bloß frage ich mich dann, wann, da muss ich ja eine Einschätzung machen. Ich habe ein Universum an Datenpunkten ermöglichen, die vielleicht für mich nicht wesentlich sind, aber bei welchen von diesen Datenpunkten muss ich trotzdem eine Negativmeldung machen? Ich meinte, wir hatten ja damals bei unserer DSC-Studie auch in Richtung BMJ ähnliche Überlegungen angestellt, sollen wir Nullmeldungen machen? Aber ich halte das für durchaus schwierig, aber ich merke auch, vielleicht aus der anderen Welt der Nachhaltigkeitsberichterstattung ist da nur eine gewisse Erwartungshaltung auch, dass es diese Nullmeldungen gibt. Die kann man vielleicht nochmal, das ist dann, glaube ich, eine unternehmensindividuelle Entscheidung. Gero, du hast Russland genannt, ja. Da kommt dann vielleicht auch noch ein anderer Akteur ins Spiel, der das gerne möchte. Ich halte das aber für schwierig. Was ich tatsächlich schwierig finde, ist irgendwie zu implizieren, man möchte an die Materiality jetzt doch die Beispiele importieren aus dem Practice Statement. Ich glaube, aus dem Kontext herausgenommen, ohne die Practice Statement, selbst wenn man die Beispiele anpasst, sind die Beispiele teilweise nicht ganz selbstsprechend. Also ich halte das nicht für den richtigen Weg. Ich glaube, es gibt andere Baustellen in IFRS, die vielleicht wirksamer sind. Da ein großes Problem ist ja weiterhin, es gibt ja sozusagen die ultimativen Generalklauseln. Ja, sag alles, was irgendwie noch relevant sein könnte und erkläre deine signifikanten Ermessensentscheidungen und Schätzungen. Vielleicht mal ausbauen, was man damit eigentlich konkret meint, weil das ist auch, ich sag mal, sowohl vom Auditor als auch vom Enforcement, glaube ich, das können auch die Kollegen aus dem Prepara-Bereich sicherlich gut bestätigen, immer eine schwierige Diskussion, was reingehört und was nicht über diese Generalklauseln. Und dann
Vielen
sind wir auch
Dank.
direkt, das ist ja dann sozusagen die Folgefrage, Jens, das hier, was auf dem Slide 13, was hier mit Slide 13 gemeint ist, also quasi Frage 3 und 4 an ASAF, das ist ja dann genau jetzt die Folgewirkung davon zu sagen, okay, täte es jetzt aus dem Grund Not, ein Beispiel zu entwickeln, zum Beispiel im Klimakontext, letztlich so ein bisschen aufbauend auf dieser konzeptionellen Logik von C und K, ne? Und dann sind wir, glaube ich, wieder bei dem, was Marco eingangs, also zumindest, wo Marco eingangs sagte, das sieht er eben auch nicht, oder da wird es dann eben wirklich schwierig. Wo fange ich an, wo höre ich auf? Ja, das sehe ich auch. Das ist natürlich auch die große Krux hier. Da brauchst du ja auch so eine Art Anti-Materiality. Was genau ist eigentlich eine Nullmeldung? Also was genau ist nichts? Ja, wie wenig ist nichts? Und so weiter. Okay, Stefan.
Ja, genau, ich kann es kurz halten. Also im Prinzip auf die konkrete Frage Nummer 2 und die Empirie kann ich ausdrücklich das bestätigen, was Jens und Gero berichtet haben. Also sowohl in Bezug auf Covid als auch in Bezug auf Klimarisiken, Ukraine-Konflikt oder sonstige geopolitischen Risiken sieht man es häufig, dass im Prinzip dazu Ausführungen gemacht werden, die dann häufig auch in einer Nullmeldung am Ende enden. Kann man sicherlich drüber streiten, ob es sinnvoller ist, es proaktiv zu adressieren oder dann halt sozusagen im Hintergrund die entsprechende Doku nur in der Schublade zu haben für den Enforcer oder den Prüfer. Also da wäre die Antwort definitiv ja. Man sieht es ja auch in diesem ESMA-Papier. Es gibt ja da durchaus auch Unternehmen aus Branchen, die jetzt mit Klimarisiken nur am Rande befasst sind, Telekommunikation beispielsweise, die trotzdem was geschrieben haben. Ja, also Antwort auf Frage 2, ja.
Vielen Dank. Gut, wenn Sie noch ganz kurz Zeit haben, dann würden wir noch mal zu den anderen Beispielen nämlich übergehen, die letztlich nicht wesentlichkeitsbezogen sind, sondern andere Fact-Patterns aufgreifen. Und hier eben ein Beispiel: Ein Unternehmen möchte eben den Übergang zu Net Zero schaffen. Und man hat hier nochmal dargestellt, welche Bereiche der IFRS davon alles betroffen sein könnten und wo man dieses Beispiel überall andocken könnte. Und die Frage, die hier aufgeworfen wurde, war: Soll man zum einen so ein Walkthrough-Example machen, das heißt ein Beispiel, wo man diesen Fact-Pattern nimmt und alle Themen daran abhandelt? Oder ist es besser, so wie es ja jetzt eigentlich in der Systematik ist, man macht das immer standardbezogen, jeweils ein Standalone-Beispiel? Also das eine ist aus der Unternehmenswelt, aus der Realwirtschaft, und das andere ist Bank, die also indirekt über eben ihre Credit Risk Exposure hier mit solchen klimabezogenen Risiken in Berührung kommt. Und die Frage ist auch ein Bewertungsthema hier tatsächlich. Soll man eben Measurement of des Expected Credit Losses mit aufnehmen als Beispiel und eben auch mit aufnehmen, welche Angaben dann gefordert sind zu diesem Ausfallrisiko? Das sind also die zwei Fragen. Passt das von den Fact Pattern? Sollte man so ein Standalone oder so ein Walkthrough Example machen, wie würden Sie das sehen? Ob solche Beispiele überhaupt erforderlich sind, auch wieder noch die Frage.
Nummer dich auch wieder nicht, also ich zumindest
Entschuldigung,
nicht.
Entschuldigung, meines Erachtens sind sie nicht erforderlich. Nehmen wir das Unternehmen B. Natürlich können sich die, oder werden sich die Klimarisiken und wirken sich auch schon auf den Expected Credit Loss aus. Ein explizites Beispiel dafür braucht es meines Erachtens nicht.
Danke, Herr Ebel.
Genau, ich würde es jetzt auch für den Scope der Entity A sagen, das ist einfach die normale Anwendung der Standards. Meines Erachtens kein illustratives Beispiel.
Vielleicht noch ein Punkt dazu zu ergänzen, der mir gerade einfällt. Wenn man dann den erwarteten Kreditverlust nimmt, dann kann man ja häufig gar nicht ceteris paribus sagen, wie viel davon kommt aus einer Klimakomponente für einen Wertverlust, beispielsweise Immobilie oder aus anderen Faktoren. Man hat halt einen neuen Wert. Dort wirkt sich natürlich das Klimarisiko aus, aber auch viele andere Punkte. Und auch deswegen meine ich, braucht es kein explizites Beispiel dafür.
Gut, also ich nehme mal so ein Stück weit mit, der Appetit für zusätzliche Beispiele hält sich in Grenzen, was mich jetzt aus der Runde heraus gar nicht überrascht, weil wir das in ganz, ganz vielen Stellen ja schon häufiger diskutiert haben, wie sinnvoll sind Beispiele. Ich erinnere auch an der früheren ASAF-Sitzung sind wir auch schon mal an der Idee vorbeigekommen und dann war schnell natürlich auch die Frage, was passiert dann, wenn das wieder ein industriespezifisches Beispiel ist oder ein bestimmtes Fact-Pattern, andere Fact-Pattern nicht genau abgedeckt sind, was genau bedeutet das, wie sind Analogieschlüsse? Das sind ja so typische Sachen, die wir ganz häufig haben, sobald es um die Ausweitung der Beispiele geht. Mit Blick auf die Zeit würde ich es an der Stelle gerne mal dabei belassen. Also jetzt hab ich euch eine Viertelstunde mehr abgerungen und ein paar mussten und müssten ja auch raus. Insofern würde ich jetzt hier mal einen Cut machen, Kati, wenn das für dich okay ist.
Ja, alles klar.